Vielen Dank für das herzliche Willkommen. Ich freue mich, dass ich bei euch sein kann an diesem Wochenende. Als ich damals auf der Marienhöhe war und dort studiert habe, habe ich meine Frau kennengelernt. Wir waren damals befreundet, wir haben uns verlobt. Und nun, als wir uns verlobt hatten, war es dann so, sie war eine Zeit lang auf der Marienhöhe gewesen und ging dann wieder zurück in die Schweiz. Und so waren wir ein Jahr getrennt. So bin ich in diesem Jahr öfter von Darmstadt aus, von der Marienhöhe, in die Schweiz gefahren. 400 Kilometer trennten uns. Und ich bin, muss ich sagen, ganz gerne in die Schweiz gefahren, denn mein Auto fuhr dann in die Schweiz immer besonders schnell und besonders gut runter. Und ich habe mir natürlich vorher Reisevorbereitungen getroffen. Denn als ich das erste Mal hingefahren bin, habe ich mir zwar erklären lassen, wo das ist, aber ich habe mir dann mein Autoatlas genommen und habe dann genau eine Reiseroute zurechtgelegt, wie ich fahren wollte. Das ging dann damals über Heidelberg, Heilbronn, Stuttgart, Singen, Schaffhausen, Zürich bis nach Rüti. Rüti, da hat sie gewohnt. Und jede Stadt, an der ich dann vorbeigekommen bin, war dann so etwas wie ein Markstein. Ich wusste nicht genau, wann ich ankommen werde. Ich konnte ungefähr planen, dass ich sagte, naja, 400 Kilometer, vielleicht so 4 Stunden werde ich fahren. Aber jede Stadt, die dann, wo ich vorbei war, wusste ich, ich bin auf dem richtigen Weg. Der Weg stimmt. Denn ich habe mir ja die Reiseroute zurechtgelegt und ich habe dann gewusst, jetzt bin ich in Heilbronn, jetzt bin ich in Stuttgart. Und es hat gepasst. Und ich wusste auch, bei jeder Stadt, die jetzt kam, ich bin meiner Verlobten ein kleines Stückchen wieder näher. Das heißt, mit jeder Stadt nahm die Vorfreude zu, sie bald zu sehen. Und dann, naja, da kam das Wiedersehen. Das war dann immer besonders schön gewesen, das Wiedersehen. Es war zwar immer kurz, immer nur so 2 Tage, aber es war doch schön. Genauso sind wir auch auf dem Weg. Wir sind auch verlobt. Verlobt mit Jesus Christus. Und wir warten auf die Hochzeit. Und die Hochzeit wird sein, wenn Jesus wiederkommt, in den Wolken des Himmels. Dann werden wir mit ihm vereinigt werden. Und ich denke, die Christen warten seit 2000 Jahren darauf, dass Jesus wiederkommt. Er hat versprochen, ich komme wieder in den Wolken des Himmels, um euch nach Hause zu holen. Seit 2000 Jahren warten wir darauf. Und ich denke, manchmal ist den Christen die Zeit lang geworden. Manche haben gedacht, ich habe gedacht, er kommt früher wieder. Aber andererseits denke ich, brauchen wir diese Naherwartung, diese Erwartung, er kommt. Die Erwartung, ich möchte mit Jesus vereinigt werden. Ich sage immer, wenn die zwei verlobt sind und sie keinen Wert darauf legen, dass sie sich sehen, dann stimmt irgendwas nicht. Und wenn ein Christ mit Jesus verbunden ist und keine Sehnsucht danach hat, mit ihm verbunden zu sein, dann stimmt auch irgendetwas nicht. Nun, was uns treibt, was uns innerlich motiviert, ist die Liebe zu Jesus. Wenn die Liebe zu Jesus nicht da ist, dann denke ich, dann wird auch alles andere fehlen. Und die Liebe zu Jesus kann nur dadurch am Leben erhalten werden, wenn ich mit ihm verbunden bin, wenn ich Zeit für ihn habe. Und ich muss sagen, jeder Telefonanruf damals mit Astrid hat dazu geführt, dass ich mich mehr gefreut habe, wieder auf das Wiedersehen und auf die Hochzeit natürlich. Und so ist es auch, dass jetzt schon unsere Gebete und jedes Rendezvous, was wir mit Jesus haben, dazu führt, dass unsere Sehnsucht steigt, ihn zu sehen. Nur noch kurze Zeit trennt uns von der Ewigkeit, ihn zu sehen. Wir sind Pilger zum Himmel. Ich denke, manchmal geht es uns auf dieser Erde viel zu gut. Wir haben viel zu viel an materiellen Gütern. Und wir haben uns auf dieser Erde hier schon häuslich eingerichtet. Wir fühlen uns wohl hier. Und das ist manchmal eine Gefahr, dass unser Herz zu sehr an diesen irdischen Dingen hängt und nicht so sehr an unserer wirklichen Heimat im Himmel. Und wir sollten auch Reisevorbereitungen treffen. Nun, die sind nicht, bestehen nicht darin, dass wir uns schon weiße Kleider anschaffen für die Himmelfahrt mit Jesus. Nein, ich denke, das brauchen wir nicht. Die Reisevorbereitungen sehen anders aus. Die Reiseverbreitung bedeutet, dass wir uns anschauen, welchen Weg müssen wir denn noch zurücklegen, um Jesus zu sehen? Welche Marksteine gibt es denn auf dem Weg? Denn wenn Gott uns einige Dinge in der Prophetie vorausgesagt hat, die kommen werden, hat er uns das ja gesagt, damit wir auf dem Weg zu ihm, ihn zu sehen, ermutigt werden auf diesem Weg. Dass wir immer so kleine Wegmarkierungen haben. Und jede Wegmarkierung lässt uns mehr freuen, dass wir sagen, jetzt ist es schon wieder etwas geschehen, jetzt schon wieder etwas. Und wir sehen, die Zeit rückt näher. Und dann wird die Sehnsucht, unseren Verlobten Jesus zu sehen, mit jedem Markstein zunehmen. Und diese Endzeitereignisse sind solche Marksteine. Ich habe oftmals erlebt und gehört, dass es Christen gibt und auch Adventisten gibt, die gesagt haben, ich habe Angst vor diesen letzten Ereignissen. Wenn ich da höre von Trübsal und Verfolgung und von schweren Zeiten. Und ich kann das gut nachvollziehen. Habe ich auch früher gehabt. Aber ich denke, Gott hat uns diese Dinge nicht gesagt, damit wir Angst vor den letzten Dingen haben, sondern er hat uns das gesagt, damit wir erkennen und sehen, wo wir stehen, was auf uns zukommt, dass wir uns darauf einstellen können und dass unsere Sehnsucht zu Jesus zunimmt. Und dass wir, wenn diese Dinge kommen, dass wir auch erkennen können, was Gott tut. Denn viele blicken, wenn sie auf die Endzeit schauen, nur auf das, was Satan wirkt. Und Satan wirkt in der Endzeit einiges, das stimmt, natürlich. Aber wenn ich nur auf die negativen Seiten schaue, dann kann ich wirklich verzweifeln. Aber wir wissen ja, dass in der letzten Zeit, in der Endzeit, die Kräfte zwischen Gut und Böse, zwischen Gott und Satan auf einen Höhepunkt zugehen. Beide werden zunehmen. Und nicht nur Satan wirkt ja mehr, Gott wird auch mehr wirken. Und deswegen werden wir, wenn wir über die Endzeitereignisse sprechen, nicht nur über die negativen Dinge sprechen. Was ist denn das, was an Trübsal kommt? Sondern wir werden vor allen Dingen auch über das sprechen, was Gott vorbereitet hat, auch in der letzten Zeit für uns. Denn ich bin überzeugt, die letzten Ereignisse, die letzte Zeit wird eine Zeit werden, die geistlich gesehen eine der schönsten Zeiten sein wird. Und das ist auch also etwas, worauf wir uns schon innerlich auch freuen können. Wo manches von diesem Alltagstrott, in dem wir drinstecken, von dieser Lauheit, wo wir eigentlich alle irgendwo mit manchmal so angesteckt werden, wo wir das einfach überwinden, weil wir von Gott abhängig sind. Und diese Marksteine, diese Endzeitereignisse sind Marksteine auf dem Weg zu Jesus, ihn zu sehen. Und dann wird das Wiedersehen kommen. Und am zweiten Wochenende wird das letzte Thema genau das Thema sein, diese Wiedervereinigung mit Jesus. Wie schön das sein wird. Wir sind auf dem Weg von Nürnberg bis zur neuen Erde. Nun, wir haben keinen Fahrplan. Wir wissen die Zeiten nicht. Und ich kann euch auch nicht sagen, an welchem Tag Jesus wiederkommt. Zum Glück nicht. Es gibt keinen Endzeit-Fahrplan. In dem Sinne, was sagt ein Fahrplan denn aus? Wenn man einen Fahrplan der Bundesbahn zur Hand nimmt, dann findet man auf dem Fahrplan den Zug, wohin er fährt, der Bahnhof, wo er losfährt, wo er hinfährt, das Gleis, wo er losfährt, die Wochentage, an denen er fährt und auch die Zeiten und auch natürlich die Zwischenstationen und die Zeitangaben, wann er losfährt, wann er ankommt. Ich denke, viele Angaben haben wir auch in der Bibel. Wir haben auch Ereignisse, die angegeben werden. Aber die Zeitangaben haben wir nicht. Das bedeutet, wir können zwar gewisse Zeitrahmen wissen. Gewisse Zeitrahmen sagt Gott auch schon. Dass wir zum Beispiel wissen, dass wir seit ungefähr 150 Jahren in der Endzeit leben. Das dürfen wir wissen. Das sagt die Prophetie ganz deutlich. Aber sie sagt nicht genau, an welchem Tag. Damit wir nicht anfangen zu spekulieren, dass wir nicht vielleicht sagen, naja, da kann ich noch ein paar Jahre warten, bis ich den Ernst mache mit Gott. Nein, das wäre gefährlich. Wir haben keine Zeitangaben, wir haben keinen Endzeit-Fahrplan, aber wir haben einen Endzeit-Ereignisplan. Das heißt, wir haben Ereignisse beschrieben, die kommen werden. Es gibt ja einige Christen und auch einige Adventisten, die meinen, Jesus kann jetzt gleich heute wiederkommen oder auch vielleicht in 1000 Jahren, man weiß überhaupt nichts, aber das glaube ich nicht. Natürlich könnte er das, rein theoretisch kann er, er kann ja alles, er ist allmächtig. Aber Jesus hat hier einige Dinge vorausgesagt, die seinem Kommen vorausgehen. Und was er sagt, das hält er auch. Seine Prophezeiungen gehen in Erfüllung, immer. Und diese Prophezeiungen sind wichtig, interessant. Und die werden wir hier studieren. Und zwar, wir haben eine Art Ereignisplan. Erstmal habe ich einen groben Plan hier mal skizziert, nämlich, was die Bibel uns so zeigt. Das ist so ein Strahl, ein Zeitstrahl. Und hier haben wir heute, wo wir heute stehen, 2003. Hier haben wir Jesu Wiederkunft. Haben wir als Blitz dargestellt. Er kommt ja so wie der Blitz vom Osten bis zum Westen. So kommt Jesus auch. Und dann haben wir hier die 1000 Jahre. nach Jesu Wiederkunft. Und dann haben wir nachher Jesu zweite Wiederkunft, die neue Erde, wenn Gott am Ende Gericht halten wird, wenn im feurigen Pfuhl alles vergehen wird und Gott eine neue Erde schaffen wird. Ich denke, das ist so ein Ereignisplan, der recht deutlich ist, was die Bibel uns zeigt, was kommen wird. Das sind ja auch zukünftige Ereignisse, kommende Ereignisse. Jesu Wiederkunft, 1000 Jahre, in Bibelstunden und so weiter, nehmen wir es immer durch. Das ist ganz wichtig, denke ich, diese Ereignisse zu wissen, was da ist, was da kommt. Aber wir haben noch eine Zeit noch vor Jesu Wiederkunft, nämlich zwischen heute und Jesu Wiederkunft. Jetzt ist meine Frage an euch, was denkt ihr? Welche Zeit ist wichtiger für uns zu wissen? Die Dinge, die vor Jesu Wiederkunft liegen oder die Dinge, die nach Jesu Wiederkunft liegen? Was meint ihr? Vor. Warum? Kann sich darauf einstellen? Warum ist es noch wichtiger, dass wir die Ereignisse vor der Wiederkunft Jesu wissen, als was danach kommt? Aha, richtig. Das heißt, wenn Jesus kommt, dann ist die Gnadenzeit beendet und dann steht fest, wer dabei ist, wer nicht dabei ist. Und wenn wir uns in einigen Einzelheiten vielleicht, was in den 1000 Jahren geschieht, falsche Vorstellungen gemacht haben, dann ist es gar nicht so weiter schlimm. Denn ich denke, was wir dann wirklich erleben werden, wird uns alle begeistern. Es wird keinen geben, der enttäuscht sein wird. Was wir erleben werden, wenn wir in das neue Jerusalem einziehen wird, das wird es nicht geben. Aber ich denke, es gibt eine ganze Menge Christen, die falsche Vorstellungen haben, was vorher geschieht. Und die dann, wenn diese Ereignisse wirklich kommen, die Jesus vorausgesagt hat, die dann, wenn diese Dinge kommen, in Schleudern kommen. Ich denke da an Jesus und die Jünger. Jesus hat seine Jünger eigentlich vorbereiten wollen auf seinen Tod. Sie hatten ja auch eine falsche Vorstellung. Sie glaubten noch bis zuletzt, er würde sein irdisches Reich aufrichten. Selbst noch, als er schon gestorben war und uns auferstanden war und in den Himmel fahren wollte, da fragten die Jünger ihn, Herr, willst du denn jetzt dein Reich aufrichten? Und er hat sie vorbereitet. Er hat ihnen gesagt, ich werde hingehen nach Jerusalem und dort werde ich leiden und sterben und nach 3 Tagen auferstehen. Hat er ihnen ganz deutlich gesagt. Und sie? Sie konnten es nicht glauben. Sie wollten es nicht glauben. Und als es soweit war, sind sie alle weggelaufen. Sie waren nicht vorbereitet. Ich denke, so wird es auch in der Endzeit sein. Gott hat uns viele Dinge vorausgesagt, damit wir uns darauf einstellen können, damit wir wissen, was kommt, damit wir am Glauben gestärkt werden, wenn es kommt. Aber viele, die das nicht wahrhaben wollen, viele, die sagen, doch, das ist gar nicht wert, sich darüber Gedanken zu machen, ich bin überzeugt, wenn es wirklich kommt, da werden viele auch weglaufen. Deswegen ist die Beschäftigung mit der Prophetie und mit der Endzeit etwas, was unseren Glauben stärkt, was unsere Beziehung zu Jesus vertieft, was für uns wichtig ist. Kurz vor Jesu Wiederkunft wird der Kampf zwischen Gut und Böse zum Höhepunkt kommen. Und ich bin sogar überzeugt, die 6000 Jahre Menschheitsgeschichte, die Erde ungefähr bis jetzt existiert, die wird ja jetzt zu einem Höhepunkt kommen. Und die Zeit, die vor uns liegt, wird die spannendste und wichtigste Zeit sein, die es auf dieser Erde je gegeben hat. Ich denke, das wird wichtiger sein als die Zeit, wo Israel aus Ägypten geführt worden ist und wichtiger als all die anderen Ereignisse, die wir in der Bibel beschrieben haben. Weil diese Zeit dahin führt, dass Gott dann sein Reich aufrichten wird, dass Jesus diesen Kampf zwischen Gut und Böse, der auf den Höhepunkt gehen wird, beenden wird, indem er wiederkommt mit Macht und Herrlichkeit. Und ich denke, es ist Gnade. Gnade, wenn wir in dieser Zeit leben dürfen. Das ist die spannendste Zeit der ganzen Menschheitsgeschichte. Wir werden in diesen Tagen studieren und darüber uns Gedanken machen, warum das so spannend ist und warum diese Endzeit, warum es sich nicht lohnt, unbedingt da Angst drüber zu haben, sondern warum wir da mit Zuversicht in diese Tage hineingehen können. Und wenn dieser Kampf zum Höhepunkt kommt, zwischen Gut und Böse, warum sollte Gott uns nicht darüber informieren? Ich bin sogar überzeugt, dass gerade die Offenbarung und Daniel, die beiden Bücher, Daniel Offenbarung, dass das Hauptanliegen der beiden Bücher ist, diesen letzten Kampf aufzuzeigen und uns Christen, die wir in der allerletzten Zeit leben, darauf hinzuweisen, dass wir das verstehen und diesen Kampf auch verstehen und feste stehen bleiben können. Denn der Engel sagt zum Daniel am Ende des Buches, in Daniel 12, in der letzten Zeit werden viele das Buch Daniel studieren und verstehen und werden große Erkenntnis finden. Und das wird ihren Glauben stärken. Und das ist, denke ich, die Zeit, in der wir jetzt leben. Gott möchte uns sicher durch alle kommenden Ereignisse führen. Es ist Gottes Wunsch, dass er uns an seiner Hand führt. Und der Plan Gottes für die Endzeit ist spannend und ist wichtig und ist schön zu sehen. Und wenn wir uns Gedanken machen darüber, dann wird unser Wunsch zunehmen, Jesus mit großen Schritten entgegenzugehen. Bis wir den sehen, den wir von ganzem Herzen lieben. Jesus. Warum studieren wir die Endzeitereignisse? In dem Buch Testimonies, Band 8, Seite 28 heißt es: Wir wissen, dass uns die Wahrheit auf das vorbereiten sollte, was bald über diese Welt als überwältigende Überraschung hereinbrechen wird. Es werden Dinge über diese Welt hereinbrechen, die die Menschheit und auch die meisten Christen überraschen wird. Und es heißt hier, Ellen White sagt hier, die Wahrheit, das heißt diese Prophetie, die Aussagen der Bibel sollen uns auf diese Ereignisse vorbereiten. Eine klare Erkenntnis der kommenden Ereignisse befähigt jeden von uns, mit Jesus zusammenzuarbeiten bei der Vorbereitung auf das, was bald über diese Welt als überwältigende Überraschung hereinbrechen wird. Ich denke, bei der Vorbereitung auf diese Ereignisse ist es so wie mit allen anderen Dingen auch, die wir eigentlich in der Bibel beschrieben haben. Gott möchte mit uns zusammenarbeiten. Wir können es nicht alleine tun, das geht nicht. Aus eigener Kraft sind wir zu schwach. Aber Gott tut es auch nicht ohne uns. Wir müssen es wollen, wir müssen es tun. Und Gott kann uns nicht vorbereiten auf die letzten Ereignisse, wenn wir nicht die Endzeitereignisse studieren, wenn wir nicht die Prophetie studieren, die er uns gegeben hat. Und ich glaube, gerade der Erlösungsplan, der ja auch diese Endzeitereignisse mit einschließt, ist ja die größte Offenbarung der Liebe und des Wesens Gottes. Was werden so die Schwerpunkte sein unseres Studiums? Erstens, wir gewinnen einen Gesamtüberblick über die Endzeitereignisse, die in der Bibel und bei Ellen White eindeutig offenbart sind. Das heißt, wir schauen uns an, was geschieht, was kommt. Einfach um zu wissen, um Kenntnis zu haben, Informationen zu haben. Aber ich denke, die Informationen alleine reichen nicht. Denn es kann durchaus sein, dass am Ende viele Christen verloren gehen, die alles genau gewusst haben und doch verloren gehen. Und warum? Weil sie Jesus aus den Augen verloren haben. Wir müssen immer eine Balance halten dazwischen, dass wir bei der rechten Wahrheit bleiben, bei der rechten Lehre bleiben und die Prophetie verstehen, aber andererseits auch Jesus nicht aus den Augen verlieren. Deswegen wollen wir uns auf Christus, den Herrn der Krise, konzentrieren und lernen, wie wir ihn noch mehr dienen und ihm, wie wir ihn noch mehr lieben und ihm noch besser dienen können. Diese Stunden, die wir hier zusammen über die Endzeit nachdenken, sollen dazu führen, dass wir verändert werden in unserem Herzen, dass wir Gott besser kennenlernen. Und je näher wir Gott kennenlernen, desto mehr werden wir selbst verändert werden. Und dass wir Jesu Liebe noch mehr in unserem Herzen haben. Und dass wir begeistert werden von dem Plan, den Gott für uns als Gemeinde vorgesehen hat, für die Endzeit. Es geht um die Frage, wie kann Jesus in uns die Charaktereigenschaften entwickeln, die uns auf die letzten Tage vorbereiten? Es geht nicht nur um theoretisches Wissen, es geht darum, dass wir mit Jesus zusammenleben, dass wir Zeit für ihn haben und dass Jesus uns verändern möchte, dass er unseren Charakter verändern möchte. Denn gerade, denke ich, eine wichtige Vorbereitung auf die Wiederkunft Jesu, auf die letzten Dinge, ist auch die Frage, dass wir mit Jesus eng zusammenleben und dass wir durch ihn verändert werden. Jesus steht im Mittelpunkt unserer Studien. Er darf und soll und muss der Mittelpunkt bleiben. Denn es nützt wenig, wenn wir all die Tiere und all die Symbole der Offenbarung kennen, wissen, was sie bedeuten, aber Jesus nicht im Herzen haben. Und ich denke, genau das drückt auch eigentlich die Botschaft aus, die Gott uns für diese letzte Zeit anvertraut hat. Eigentlich die wichtigste Botschaft. Eigentlich gibt es zwei Botschaften für die letzte Zeit. Die eine Botschaft, das ist die dreifache Engelsbotschaft. Die Botschaft der drei Engel. In Offenbarung 14 finden wir sie geschrieben. Und zwar ist das eine Botschaft, die Gott uns aufgetragen hat, dass wir als Gemeinde diese Botschaft den Menschen verkündigen nach draußen. Und die zweite Botschaft, die Gott uns gegeben hat, das ist die Botschaft von Offenbarung 3 an die Gemeinde Laodicea. Das ist die Botschaft, die Gott uns als Gemeinde gegeben hat, die für uns da ist. Was wir lernen sollen. Das sind zwei ganz wichtige Botschaften, die wir kennen sollten. Ja, die Botschaft Gottes an die Gemeinde Laodicea für uns persönlich, für uns als Gemeinde in der Endzeit. Und die Drei-Engels-Botschaft als die Botschaft, die Gott uns aufgetragen hat, nach draußen zu verkündigen. Und wir lesen einmal diese Drei-Engel-Botschaft. Ich möchte die mal ganz kurz heute Abend skizzieren und zeigen, was Gott mit dieser Drei-Engels-Botschaft mit uns dort vorgesehen hat. Offenbarung Kapitel 14, die Verse 6 bis 12. Vielleicht nochmal kurz zur Einleitung. Muss ich noch ein Wort dazu sagen, was mir so gerade einfällt. Ich habe vor einigen Wochen eine Predigt gehalten in Ludwigsburg, im Nachbarbezirk. Und als ich dann dort fertig war und die Geschwister verabschiedet habe, so am Ausgang, kam ein Bruder zu mir und sagte, ja, weißt du was, Bruder Schröer, ich habe seit 30 Jahren keine Predigt mehr gehört über die dreifache Engelsbotschaft. Es wird Zeit, dass wir mal wieder darüber eine Botschaft hören. Dann habe ich gesagt, ja, das stimmt, müssen wir eine Predigt darüber ausarbeiten und das auch mal wieder am Sabbatmorgen predigen, denn es ist eine wichtige Botschaft, die Gott uns aufgetragen hat, zu verkündigen. Und wenn wir sie nicht am Sabbatmorgen verkündigen, wann wollen wir sie sonst verkündigen? Ich denke, sie gehört auch an die Verkündigung am Sabbatmorgen hinein, dass wir auch hier die Botschaft, die Gott uns gegeben hat, weitergeben. Offenbarung 14, die Verse 6 bis 12. Und es heißt, und ich sah einen anderen Engel fliegen, mitten durch den Himmel. Der hatte ein ewiges Evangelium zu verkündigen denen, die auf Erden wohnen, allen Nationen und Stämmen und Sprachen und Völkern. Und er sprach mit großer Stimme, fürchtet Gott und gebet ihm die Ehre. Denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Und betet an den, der gemacht hat, Himmel und Erde und Meer und die Wasserquellen. Und ein zweiter Engel folgte, der sprach, sie ist gefallen, Babylon, die große Stadt, denn sie hat mit dem Zorneswein ihrer Hurerei getränkt alle Völker. Und ein dritter Engel folgte ihnen und sprach mit großer Stimme, wenn jemand das Tier anbetet und sein Bild und nimmt das Zeichen an seine Stirn oder an seine Hand, der wird von dem Wein des Zornes Gottes trinken, der unvermischt eingeschenkt ist in den Kelch seines Zorns. Und er wird gequält werden mit Feuer und Schwefeln vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm. Und der Rauch von ihrer Qual wird aufsteigen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und sie haben keine Ruhe, Tag und Nacht, die das Tier anbeten und sein Bild. Und wer das Zeichen seines Namens annimmt, hier ist Geduld der Heiligen. Hier sind die da halten die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus. Ja, hier haben wir diese dreifache Botschaft beschrieben. Und ich habe ein Zitat hier da mitgebracht aus dem Buch Erfahren und Gesichte. Da heißt es, da sagt Ellen White, diese Botschaften wurden mir als ein Anker für Gottes Volk dargestellt. Diejenigen, welche sie verstehen und annehmen, werden nicht von den vielen Verführungen Satans hinweggerissen werden. Wisst ihr, was das bedeutet? Ich bin überzeugt, dass die Versuchungen Satans und die Verführungen Satans, je näher wir dem Ende kommen, immer raffinierter werden. Und dass diese Verführungen nicht nur in der Christenheit ausbrechen und einbrechen und verführen, sondern auch in der Weltgemeinde. Dass es überall diese Verführungen gibt. Und ich denke, gerade auch unsere Jugend ist unglaublich stark diesen Versuchungen ausgesetzt. Mehr als je zuvor. Wenn wir heute anschauen, was es da an Versuchungen gibt und wie leicht man heute an Dinge drankommt, über das Internet und über Computerspiele und was auch alles, was heute an Okkultismus los ist, das ist unglaublich in unserer Zeit, unserer Welt. Und gerade in der letzten Zeit bin ich überzeugt, dass Satans Verführungen immer raffinierter werden. Und seine Verführung liegt immer dichter neben der Wahrheit. Es wird immer schwerer zu erkennen sein. Und hier sagt Ellen White uns, dass diese dreifache Engelsbotschaft ein Anker ist. Das heißt, wir leben in einer Zeit, man kann das vergleichen, wie wir auf einem windgepeitschten Meer. Und nur wenn ein Schiff einen Anker hat, dann kann es sicher sein. Dann kann es fest bleiben. Einen festen Punkt. Und dieser feste Punkt sind diese drei Botschaften. Aber nur dann sind sie ein Anker, wenn wir sie verstehen und annehmen. Und ich möchte dich heute Abend fragen, verstehst du die Botschaften, diese drei Botschaften? Hast du dich da schon mal mit beschäftigt, was das Bedeuten zu bedeuten hat, wenn da steht, wer das Bild annimmt und das Zeichen an seiner Stirn, an seiner Hand, der wird von dem Wein des Wortes Gottes trinken? Verstehst du, was das für dich persönlich bedeutet? Wie kann ich dadurch vor Versuchungen bewahrt werden? Gucken wir uns ganz kurz an, was das zu bedeuten hat. Ich werde ganz kurz die Dinge mal so antippen. Wir werden heute Abend das nicht ganz in die Tiefe ausführlich behandeln können. Das könnte mein ganzes Seminar von sich selber machen, über die dreifache Engelsbotschaft. So umfangreich und so umfassend ist sie. Wir haben zunächst einmal die Einleitung. Es ist der Vers 6. Was wird denn in Vers 6 ausgesagt? Was ist da wichtig? Ein ewiges Evangelium. Ach, richtig, genau. Und zwar, dass das Evangelium verkündigt wird. Das Evangelium wird ja immer schon verkündigt. Seit Jesus eigentlich den Heiligen Geist geschickt hat, seit Pfingsten, seit die Gemeinde gegründet worden ist, wird das Evangelium verkündigt. Und hier steht ein ewiges. Warum ist das Evangelium ewig? Weil es ewige Auswirkungen hat. Weil sich hier entscheidet, wo wir die Ewigkeit verbringen werden. Und wenn wir uns bedenken, dass bei der Verkündigung dieser Botschaft das Schicksal von Menschen auf dem Spiel steht, wo sie die Ewigkeit verbringen werden, wie viel ist ein einziger Mensch in den Augen Gottes wert, dass er die Ewigkeit bei Gott verbringen kann? Jesus wäre nur für einen einzigen Menschen gestorben. Wenn du der einzige Mensch wärst, der gerettet werden würde, wäre Jesus für dich gestorben. Und wie viel mehr müssen denn uns die Menschen wert sein, dass ein Mensch von diesem Evangelium erfährt, dadurch, dass ich ihm ein Zeugnis gegeben habe? Stellt euch vor, Jesus ist wiedergekommen, wir sind in den Himmel gefahren, wir ziehen ein ins neue Jerusalem und wir feiern alle dieses große Fest. Und dann kommt ein Mensch auf dich zu. Und der umarmt dich und sagt, weil du damals am 9. Mai 2003 mich angesprochen hast, weil du an meine Tür geklopft hast, weil du mich auf der Straße angesprochen hast, weil du mir einen Traktat gegeben hast, weil du mir ein Zeugnis gegeben hast, deshalb darf ich jetzt hier sein. Es geht darum, dass Menschen für die Ewigkeit gewonnen werden. Und in den Augen Gottes hat Gott alles getan, damit wir Menschen diese Herrlichkeit bei ihm erleben können. Und manchmal frage ich mich, warum sind wir so gleichgültig, wenn es darum geht, Menschen für Jesus zu gewinnen? Wenn die Ewigkeit auf dem Spiel steht, deswegen steht hier extra, ein ewiges Evangelium zu verkündigen. Ein Evangelium mit ewiger Auswirkung. Was haben wir noch hier beschrieben in der Einleitung? Ein ewiges Evangelium? Richtig, es geht um eine weltweite Verkündigung. Eine weltweite Verkündigung des Evangeliums. Gott möchte, dass jeder Mensch auf dieser Welt sich entscheidet, sich entscheiden kann. Und dass seine Botschaft überall verkündigt wird. Und es ist auch so, dass bevor Jesus wiederkommt, Matthäus 24, Vers 14 steht das, wenn die Botschaft von Jesus allen Nationen und Völkern verkündigt wurde und jeder die Entscheidung getroffen hat, dann wird das Ende kommen. Dann wird Jesus wiederkommen. Und wir sind momentan in dieser Phase drin, dass auf der ganzen Welt mit großer Geschwindigkeit das Evangelium verkündigt wird. Nun, manchmal frage ich mich, wenn auf der ganzen Welt es verkündigt wird, wer ist denn verantwortlich dafür, das Evangelium in Heilbronn und in Nürnberg zu verkündigen? Wenn wir das nicht tun, wer tut es dann? Die erste Botschaft. Die erste Engelsbotschaft, was sagt die aus? Was sagt der Engel hier? Fürchte Gott und gebt ihm die Ehre. Richtig. Es geht darum, aufzurufen, die Menschen, dass sie ihr Leben Gott geben. Ein Aufruf, dass die Menschen sich zu Gott bekehren, dass sie ihr Leben Gott übergeben. Denn hier, fürchte Gott, ist der Gegenpol dazu zum Menschenfurcht. Gottesfurcht und Menschenfurcht. Menschenfurcht heißt, ich tue das Menschen zuliebe. Und Gottesfurcht bedeutet, dass ich mein Leben Gott unterordne. Dass ich Jesu Tod, Jesu Angebot, dass er für mich gestorben ist, akzeptiere für mein Leben. Dass ich Ja sage zu Jesus als meinen Erlöser und meinen Herrn. Eine vollständige Übergabe meines Lebens an Gott. Gott die Ehre geben, Gott zu fürchten. Und warum? Was ist der Grund? Richtig. Genau. Normalerweise würden wir ja sagen, wir sollen Gott anerkennen, wir sollen zu Gott kommen, weil Jesus für uns gestorben ist. Wir weisen immer auf Golgatha hin, wenn wir die Menschen zu Jesus führen. Das ist auch nicht verkehrt. Denn auf Golgatha sehen wir ja auch die Liebe Jesu, die Liebe Gottes zu uns Menschen. Und nur wenn wir zu Golgatha kommen, wenn wir am Fuß des Kreuzes knien, dann erleben wir und erkennen wir, was es bedeutet hat für den Sohn Gottes, für Gott selbst, dass er mir meine Sünden vergeben kann. Die Größe der Liebe Gottes können wir nur auf Golgatha ermessen und erfahren. Aber hier haben wir das Gericht. Was hat denn das Gericht zu tun mit der Frage der Lebensübergabe an Gott? Es geht hier um ein Gericht vor Jesu Wiederkunft. Denn der Engel sagt ja, die Stunde des Gerichts ist gekommen. Sie ist da. Was hat das Gericht, was jetzt im Himmel tagt, mit meinem Leben zu tun? Jesus, unser Anwalt? Ja. Ich habe in letzter Zeit öfter Stimmen gehört, die haben gesagt, naja, diese Heiligtumslehre, dass das Gericht im Himmel schon seit 150 Jahren ist, das ist zwar recht schön und gut, aber das brauchen wir nicht mehr. Denn wir können auch ohne das ganz gut leben. Ich kann auch ohne das zu Jesus beten, kann auch ohne das mit ihm Verbindung haben. Das ist überholt. Das war nur eine Erklärung, um damals die Enttäuschung von 1844 zu verstehen, aber ansonsten hat das keine Bedeutung mehr. Das habe ich öfter gehört, die letzten Wochen und Monate. Warum hat es doch eine Bedeutung? Was hat das Gericht, was hier stattfindet, für dein Leben, für eine Bedeutung? Richtig. Das heißt, Jesus wartet darauf, dass wir bereit sind. Ja? Und er möchte uns vorbereiten darauf, richtig? Und ich denke, du hast vollkommen recht. Ein ganz entscheidender Punkt ist die Frage, dass wir wissen, dass eigentlich mit dem Beginn des Gerichtes die Endzeit begonnen hat. Die allerletzte Zeit. Ja? Denn die letzte prophetische Kette aus Daniel 8, Vers 14 geht da zu Ende. Und in Daniel 8 steht dann gleich dahinter, in Daniel 8, Vers 19, dass es auf die Endzeit hingeht. Es geht also darum, dass wir wissen, wir leben in der Endzeit. Wir haben also nicht mehr Hunderte und Tausende von Jahren vor uns, sondern es ist Endzeit, allerletzte Zeit. Ja, richtig. Wir werden übrigens über diesen Punkt auch am zweiten Wochenende auch noch drüber sprechen. Was hat es zu bedeuten, das Gericht im Himmel? Ein ganz wichtiges Thema. Jetzt ganz kurz nur mal etwas zum Nachdenken. Jesus ist ja eigentlich schon seit seiner Himmelfahrt unser Hohepriester, dass er für uns eintritt, uns die Sünden vergibt, dass er im himmlischen Heiligtum für uns Dienst tut. Ab der Mitte des vorletzten Jahrhunderts, ungefähr 150 Jahren, haben wir im Himmel das Gericht, was begonnen hat. Das heißt, dass jetzt hier im Himmel das Leben von den Christen, von den Gläubigen untersucht wird. Zuerst von den Verstorbenen, von Abel angefangen, und irgendwann geht man von den Verstorbenen zu den Lebenden über. Und wenn das himmlische Gericht tagt, dann wird ja Gott die Sünde, er wird uns rechtfertigen im Gericht und er wird die Sünde ausrotten. Und wenn Gott unsere Akten im Himmel und dort die Sünde rausstreicht, wie beim Versöhnungstag damals im Alten Testament, dann möchte Gott das Gleiche, was er im Himmel tut, auch auf dieser Erde tun. Das heißt, was im Himmel geschieht, hat immer Auswirkungen auf diese Erde. Und wenn Gott im Himmel die Sünden ausstreicht, im Gericht, dann möchte er auch auf diese Erde, in deinem und meinem Herzen, die Sünde herausstreichen. Es geht darum, dass das Gericht im Himmel die Auswirkung auf diese Erde hat, dass Gott uns in unserem Charakter verändert. Sündenüberwindung, Charakterveränderung. Das ist eine ganz entscheidende Botschaft des himmlischen Gerichtes für uns heute. Und wenn wir diese Botschaft wegstreichen, dann haben wir ein unverbindliches Christentum, wo man nur noch sagt, naja, Hauptsache, dass Jesus angenommen, alles andere ist egal. Aber das ist nicht so. Die Frage des himmlischen Heiligtums, was Jesus dort für uns tut, ist unglaublich wichtig für unsere Erlösung. Denn Jesus ist zwar am Kreuz für uns gestorben, aber damit ist die Erlösung nicht vollendet gewesen. Jesu Dienst im himmlischen Heiligtum für uns ist genauso entscheidend und wichtig für unsere Erlösung und für unsere Vergebung. Denn Paulus sagt sogar in Hebräer 8, Vers 1, sagt er, das ist die Hauptsache bei dem, wovon wir reden. Was ist die Hauptsache? Wir haben einen hohen Priester. Normalerweise würden wir sagen, naja, Hauptsache ist doch eigentlich, dass Jesus für uns gestorben ist. Paulus sagt, nein, die Hauptsache ist, wir haben einen hohen Priester, der zu Rechten des Vaters ist und uns vertritt. Das heißt, dass er dort ist, um unsere Sünde, wenn wir gesündigt haben, zu vergeben. Dass er sein Opfer für uns anwendet, dass er für uns eintritt. Und die zweite Phase, dass er im Gericht dort uns rechtfertigt. Und wenn er uns rechtfertigt im Gericht, dass er auch gleichzeitig uns auf diese Erde versiegeln möchte, verändern möchte. Dass wir in ihm versiegelt werden. Das Gericht vor Jesu Wiederkunft ist eine ganz entscheidende Botschaft. Was haben wir noch in dieser ersten Engelsbotschaft? Wir könnten jetzt noch viel darüber sagen, über diese drei Engelsbotschaften, aber ich werde nur ein bisschen mal so anknabbern, dass ihr noch mehr einfach so auf Gedanken kommt, die ihr noch selber weiter studieren könnt. In dieser Hinsicht. Was haben wir sonst noch hier in dieser ersten Botschaft? Richtig, die Anbetung. Und zwar die Anbetung des Schöpfers. Gott als Schöpfer anzubeten. Und meine Lieben, wisst ihr was? Ich bin überzeugt, der größte Konflikt der Endzeit, auf den wir jetzt momentan zusteuern, der da schon sichtbar ist, ist die Frage der Anbetung. Richtige und falsche Anbetung. Die Frage des Gottesdienstes. Wir haben Strömungen in der Christenheit, die auch momentan wie eine Wasserflut in die Eventgemeinde einbrechen. Wir haben Strömungen, die den Gottesdienst verändern möchten. Und zwar in der Form, dass man die Bedürfnisse des säkularen Menschen zum Mittelpunkt des Gottesdienstes macht. Und dann sagt, wir müssen unsere Gottesdienste so gestalten, dass die Menschen, die von der Straße kommen, sich hier wohlfühlen. Dazu müssen wir dann also Rockmusik einführen, uns Theaterstücke machen und Schauspiel machen und einfach Leute schön unterhalten. Das sind momentan Strömungen, die momentan sehr massiv einbrechen in die Christenheit. Es ist nicht alles falsch, was die sagen. Es ist nicht unbedingt die Sache. Aber wir sehen momentan, dass wir auf etwas zusteuern, wo die Frage der Anbetung, wie bete ich Gott an? Was sagt denn Gott, wie ich anbeten soll? Denn im Gottesdienst geht es ja nicht in erster Linie darum, dass wir unsere eigenen Bedürfnisse befriedigen. Es geht darum, dass wir das tun, was Gott sagt. Und wenn wir Gott dienen im Gottesdienst, dann wird Gott uns dienen und unsere Bedürfnisse befriedigen. Das ist immer so. Wenn Gottes Geist wirkt, dann wird er unser Herz erfüllen davon. So wie die beiden Emmaus-Jünger, die sagten, als Jesus verschwunden war, brannte nicht unser Herz in uns? Und es brannte nicht, weil sie auf ihre Bedürfnisse geachtet hatten. Nein, es brannte, weil das Wort sie getroffen hat. Die Frage der Anbetung ist eine ganz entscheidende Frage. Und da müssen wir uns klar werden. Und wie wir und warum wir anbeten. Und hier sagt Gott uns, wir sollen Gott als den Schöpfer anbeten. Und als Schöpfer haben wir hier auch gleich wieder dabei Himmel, Erde und Meer und die Wasserquellen. Und wenn wir das lesen, woran denken wir? Wir haben die gleiche Wendung im vierten Gebot. Dort sagt Gott, wir sollen ihn anbeten, ihn verehren, weil er in 6 Tagen die Welt geschaffen hat und am 7. Tag geruht hat. Wir finden also das Sabbatgebot exakt hier genau wiedergespiegelt in der ersten Engelsbotschaft. Dass wir Gott als den Schöpfer anbeten und wir beten ihn als Schöpfer an, indem wir seinen Tag als Gedenktag der Schöpfung, den Sabbat, halten. Das heißt, hier haben wir auch den Sabbat in dieser ersten Engelsbotschaft mit erwähnt. Das ist also nicht darauf, dass man nicht sagen kann, es ist egal, welchen Tag ich halte. Natürlich, ich kann jeden Tag frei machen und jeden Tag mich ausruhen. Aber es ist nicht egal, welchen Tag ich heilig halte. Welchen Tag ich für Gott reserviere. An welchem Tag Gott mir seinen Segen schenkt. Das ist auch eine Frage der Anbetung. Es ist ganz entscheidend für die Endzeit. Und diese Frage des wahren Ruhetages ist eine Frage, die auch in der Endzeit eine entscheidende Rolle spielt. Es gibt jetzt schon Adventgemeinden, die diese neue Gottesdienstform, von der ich gerade gesprochen habe, eingeführt haben. In Australien, in Nordamerika gibt es einige. Und sie haben dann angefangen, haben sie umgenannt, Community Church und so weiter heißen sie dann. Und sie, weil sie den Namen Adventgemeinde gar nicht mehr gerne in ihrem Namen führen wollen. Und es ging sogar schon so weit, dass einige dieser Gemeinden sich abgespalten haben von unserer Gemeinschaft und auch schon ihren Gottesdienst am Sonntag mittlerweile feiern, weil sie sagen, da können wir eben mehr Leute erreichen, ja? Weil wir eben die Bedürfnisse dieser Menschen auf eingehen wollen. Also man sieht die Entwicklungen, die doch problematisch sind. Aber ich denke, wir haben eben gelesen, diese dreifache Engelsbotschaft ist für uns ein Anker in der letzten Zeit, um den richtigen Weg zu kennen und zu wissen. Und wir erkennen schon, wie aktuell die dreifache Engelsbotschaft ist für unsere heutige Zeit, für die Strömung, in der wir heute sind. Dass wir in der Frage des Gerichtes vor Jesu Wiederkunft, in der Frage des Sabbats, in der Frage der Anbetung auf dem richtigen Weg sind. Dass wir wirklich nach dem Willen Gottes fragen und hier den geraden Weg gehen. Die zweite Engelsbotschaft. Was sagt die zweite Botschaft aus? Babylon ist gefallen. Ja, Babylon ist gefallen, der Fall Babylons. Und wir werden heute Abend nicht das ganze Babylon besprechen können. Übrigens, das ist auch etwas, die Frage, wer oder was Babylon ist, war vor 30, 40 Jahren noch relativ deutlich, auch in unserer Gemeinde. In den letzten Jahren ist es gar nicht mehr so deutlich. Da gibt es so viele verschiedene Stimmen. Einige sagen, naja, Babylon ist das Prinzip des Bösen, das ist einfach Verwirrung und jeder von uns kann babylonische Gedanken haben, jeder von uns muss aus Babylon ausziehen. Ich denke, es ist erbärmlich, wie man manchmal sehen kann, was da an falschen Lehren in der letzten Zeit über Babylon auch in unseren Reihen kursiert. Wir werden am zweiten Wochenende einen ganzen Abend über Babylon sprechen. Was ist Babylon? Offenbarung 17 studieren, denn in Offenbarung 17 wird Babylon beschrieben. Das ist eines der wichtigsten und interessantesten prophetischen Ketten. Eigentlich ist das die letzte Kette und es ist ja so, die prophetischen Ketten sind so aufgebaut, dass sie alle parallel sind. Und die ersten sind am einfachsten und je weiter wir kommen, desto mehr werden wir über die Endzeit unterrichtet und die letzte ist die schwierigste. Und das ist gerade Offenbarung 17 und die werden wir auch noch zusammen studieren, weil die, denke ich, für uns heute unglaublich wichtig ist. Das heißt, hier wird gesagt, dass Babylon, das antigöttliche System, die Gemeinde Gottes, die Kirche, die gefallen ist, dass sie hier, sie spricht davon, sie ist gefallen. Sie ist nicht mehr Gottes Volk, Gottes Gemeinde, Gottes Kirche. Das heißt, wir wissen, es gibt eine Gemeinde Gottes und es gibt eine gefallene Kirche. Und wenn wir das wissen, dann wissen wir auch, wo Gottes Geist wirkt und wo er nicht wirkt. Denn es gibt immer mehr Menschen oder Christen, die meinen, Gottes Geist wirkt überall. Und er gibt überall geistliche Gaben und es gibt überall Wunderheilungen. Überall, wo Wunderheilung geschieden ist, kommt er von Gott. Wenn sie überall den Namen Gottes im Munde führen, den Namen Jesu das machen. Aber wenn wir hier diese Unterscheidung haben, dass es wirklich christliche Gemeinden gibt, die Offenbarung mit Babylon bezeichnet und eine andere Gemeinde, die er als seine Gemeinde bezeichnet, dann können wir, denke ich, deutliche Unterscheidungsmerkmale feststellen. Und dann können wir wissen, wo die Wahrheit ist. Ich denke, die Frage, dass man heute sagt, dass viele heute sagen, naja, wir sind ja nur eine Gemeinde unter vielen, und von daher sich auch öffnet der ökumenischen Bestrebung, wo man sagt, naja, die anderen sind ja auch alles Gottes Gemeinde, also können wir ja auch mit denen zusammenarbeiten und zusammengehen und im Endeffekt vielleicht sogar auch uns mit denen vereinigen. Warum nicht? Das kann man nicht mehr sagen, wenn wir einen klaren Blick haben für die zweite Engelsbotschaft. Babylon ist gefallen. Babylon ist gefallen. Und da kann man nicht mehr sagen, nun, das ist, dann ist es nicht mehr egal oder gleich, ob wir mit Kirchen, die Gott mit Babylon bezeichnet, zusammenarbeiten und nicht zusammenarbeiten. Das ist eine entscheidende Frage für die Endzeit, wie wir zu Babylon stehen. Und dass wir das auch verkündigen, nicht nur selbst überzeugt sind, was Babylon ist, sondern Gott hat uns beauftragt, das weiterzusagen. Natürlich, ich glaube nicht, dass wir damit gleich von Haus zu Haus gehen sollen mit dieser Botschaft. Aber ich denke, es gehört dazu. Weil viele aufrichtige Christen heute erkennen, dass das, was in den Kirchen, in den großen Kirchen läuft, nicht mehr das ist, was das Herz befriedigt. Weil sie erkennen, dass hier Bestrebungen sind, die in eine falsche Richtung gehen. Wenn man sich die Kirchentage heute anschaut, dann findet man manchmal mehr Esoterik und Okkultismus dort als alles andere. Und es gibt viele überzeugte Christen, die irgendwo erkennen, es kann nicht mehr so weitergehen. Und ich denke, für diese Christen, die wirklich bekehrt sind in den anderen Kirchen, für diese muss man auch solche Botschaften verkündigen, dass ihnen die Augen geöffnet werden, dass sie auch die Wahrheit erkennen können. Die dritte Botschaft, was sagt die aus? Hier werden wir davor gewarnt, das Tier anzubeten, sein Zeichen zu nehmen, ja, und dass diejenigen, die das tun, am Ende verurteilt werden. Und hier haben wir genau das beschrieben, was in Offenbarung 13 vorher stand, dass nämlich in der Endzeit dieses Tier, dieses Bild des Tieres, die Menschen zwingen wird, religiöse Gesetze zu erlassen und dass die Menschen das tun und das dem folgen, was sie sagen. Das heißt, dass es hier, ja, dass wir hier gewarnt werden, das Tier anzubeten und das Bild und das Mahlzeichen anzunehmen. Das heißt, es geht darum, dass wir nicht dem antigöttlichen System folgen, was am Ende per Gesetz durchgeführt wird und erlassen wird, sondern dass wir Gott folgen. Man könnte Folgendes sogar sagen, diese drei Botschaften haben eine Steigerung. In der ersten Botschaft sagt Gott, folge mir nach. Gott zeigt zuerst den Menschen, was die Wahrheit ist. Zweitens sagt er, ich sage euch nicht nur, was richtig ist, ich sage euch auch, wo Satan wirkt, was falsch ist. Zweite Engelsbotschaft, sagt er, hier ist das Falsche. Deswegen hütet euch vor dem Falschen. Er sagt zuerst, hier nimmt das Wahre an, aber zweitens sagt er auch, hütet euch vor dem Falschen. Und beim dritten zeigt er die Konsequenz an. Denn die Menschen heute fragen sich immer, was habe ich davon? Wenn ich mit Gott lebe, was habe ich denn davon? Und hier sagt Gott, was habe ich davon? Was habe ich davon, wenn ich dem oder dem folge? Wenn ich dem Tier folge, wenn ich Babylon folge, dann was habe ich davon? Ich gehe verloren. Wer dem Tier folgt, wer Babylon folgt, wer das Mahlzeichen annimmt, wird am Ende verloren gehen. Noch ist es so, dass es viele Menschen gibt, auch viele gläubige Menschen in den anderen religiösen Systemen und Kirchen. Aber irgendwann kommt der Punkt, wo in Offenbarung 18, das heißt, wo Gott sie herausruft, geht aus ihr mein Volk, aus Babylon. Und wer dann in Babylon drin bleiben wird, wird mit Babylon verloren gehen. Das sagt der Text ganz klar. Es ist also eine Entscheidungsbotschaft, dass die Dringlichkeit klar gemacht wird. Die Dringlichkeit, die Folgen meiner Entscheidung. Und nur wenn die Menschen die Folgen sehen können, so oder so, dann können sie sich auch klar entscheiden. Ich habe auch selber erlebt und gemerkt, wenn ich Evangelisationen gehalten habe, und man macht einen Aufruf, da muss man den Aufruf ganz klar formulieren. Und man muss klar sagen, was geschieht, wenn ich mein Leben Jesus übergebe, und was geschieht, wenn ich es nicht tue. Jesus hat auch gesagt, die einen, die werden eingehen zu des Herrn Freude, und die anderen, die werden ausgestoßen. Und man muss das so deutlich sagen, damit die Menschen sich entscheiden können. Manchmal fühlt man sich ein bisschen unwohl dabei. Manchmal, wenn ich einen Aufruf gemacht habe, dann habe ich gedacht, oh, was ist jetzt? Ja? Und es ist ja so, dass es in den Herzen der Menschen arbeitet. Der Heilige Geist wirkt am Herzen des Menschen, weil er sich entscheiden muss. Und er steht in einem Zwiespalt, in einer Spannung. Und wir sind geneigt, da ja der Hörer sich wohlfühlen soll bei uns, sind wir dann geneigt, dass wir sagen, naja, wir müssen die Spannung rausnehmen. Und also fangen wir an, die Entscheidungen zu verwässern, den Aufruf zu verwässern und zu sagen, naja, wenn du nicht jetzt willst, kannst du dich ja morgen noch entscheiden, das ist ja nicht so schlimm. Ja. Aber, meine Lieben, das ist gefährlich. Ja. Ich denke, man muss manchmal auch klar sagen, das ist die Folge, die Konsequenz, wenn du Ja sagst zu Jesus, und das ist die Folge, wenn du einen anderen Weg gehst. Und dann können die Menschen auch sich entscheiden für den rechten und für den linken Weg, für den schmalen oder breiten Weg. Und auf der einen Seite haben wir hier die einen, die Babylon folgen, die dem falschen Ruhetag folgen, die dem Tier folgen. Und auf der anderen Seite haben wir in Vers 12 diejenigen, die Gottes Gebote halten und den Glauben an Jesus haben. Das ist übrigens auch eine ganz wichtige Wahrheit hier, was auch für uns ein Anker ist. Das Halten der Gebote Gottes. Ich denke, es ist klar, dass uns das Halten der Gebote Gottes nicht erlöst. Das ist jedem von uns klar. Aber dass es ein Treuezeichen ist. Ein Treuezeichen, dass ich zu Gott gehöre. Und dass ich mit ihm lebe. Und dass ich alle 10 Gebote halte, nicht nur 9. Dass es dazugehört. Und dass die Gläubigen der letzten Zeit alle 10 Gebote halten werden. Und dass sie nicht nur versuchen, sie zu halten, sondern hier steht, hier sind die, die da halten, die Gebote Gottes. Und den Glauben an Jesus. Man könnte auch übersetzen an der Stelle den Glauben Jesu. Einen Glauben nicht nur an Jesus, sondern auch einen Glauben wie Jesus. Dass wir verändert werden, so wie er war. Und gerade diese Botschaft der 3 Engel möchte uns verändern, dass wir einen Glauben bekommen, ein Vertrauen zu Jesus und ein Vertrauen wie Jesus. Deshalb steckt in dieser dreifachen Engelsbotschaft unglaublich viel drin. Eigentlich die Marksteine, die uns die Sicherheit geben vor dem, was jetzt ist, was auf uns zukommt, in welchen Stürmen die Gemeinde noch hineinkommen wird, dass wir da die Sicherheit haben können, dass wir diese Botschaft verstehen. Der letzte große Kampf. Worum wird es gehen? Was wird die große Streitfrage sein? Der große Kampf zwischen Gut und Böse, zwischen Gott und Satan, war eigentlich von vornherein, dass Satan Gottes Wesen angegriffen hat. Er hat gesagt, Gott, du bist nicht liebevoll, du bist auch nicht gerecht. Und ein Ausdruck des Wesens Gottes ist sein Gesetz. Denn das Gesetz Gottes ist eigentlich das, wie Gott ist. Wie sein Wesen, wie sein Charakter ist. Deswegen hat Satan auch Gottes Gesetz angegriffen. Und die Frage des Gesetzes Gottes ist vom ersten bis zum letzten Tag der Streitpunkt, um den es eigentlich geht. Und er wird auch eigentlich der Höhepunkt sein des Streites der letzten Zeit, im letzten großen Kampf. Es geht um die Frage vom Gottes Gesetz. Und hier wird Satan nicht nur, er wird nicht versuchen, die Christen dazu abzubringen, alle 10 Gebote zur Seite zu setzen. Das hat er, braucht er gar nicht. In Jakobus heißt es, wenn man gegen eins sündigt, sündigt man gegen das ganze Gesetz. Und so reicht es, wenn es eigentlich um ein Gebot geht, was verändert wurde, verändert wird. Es geht eigentlich um die Frage des Sabbats und Sonntags. Ja. Und es ist interessant, hier nochmal kurz eingeflochten, die anderen 9 Gebote, die wir haben, die sind eigentlich im Gewissen des Menschen verankert. Das heißt, wenn ich töte, wenn ich Ehe breche, wenn ich stehle oder wenn ich lüge, dann meldet sich mein Gewissen und sagt, das war nicht in Ordnung. Selbst Menschen, die nicht an Gott glauben, selbst dort meldet sich das Gewissen. Es gibt nur ein Gebot, wo das Gewissen sich nicht meldet. Das 4. Gebot, der Sabbat. Das heißt, die Menschen, die das 4. Gebot halten, den Sabbat, die halten den Sabbat deswegen, weil sie sich entschieden haben, den zu halten. Die anderen 9 Gebote halten auch Menschen, die humanistisch eingestellt sind. Oder die vielleicht sogar noch nicht mal christlich sind. Obwohl die ersten 2 Gebote vielleicht doch schon mit Gottes Namen, keinen anderen Gott, kann man schon sagen. Aber die sind aber auch schon im Gewissen des Menschen verankert. Denn der Mensch weiß eigentlich auch die ersten 3 Gebote schon. Aber vor allem das 4. Gebot ist eher ein Gebot, was wir nicht durch unser Gewissen halten, sondern wo sich hier ein Punkt der Treue zeigt. Deswegen ist diese Frage die Frage der Anbetung. Wen bete ich an? Wie bete ich an? Und die Frage, bin ich Gott treu? Ein Zeichen der Treue. Treue zu Gott. Und die Frage der Anbetung. Das ist eigentlich, denn die Frage des Ruhetages ist eigentlich nur die äußere Schale. Denn der Sabbat allein kann mich nicht selig machen und retten. Aber dahinter steckt die Frage, lebe ich mit Gott? Habe ich mein Leben wirklich Gott ganz übergeben? Und möchte ich wirklich alles tun, was er mir sagt, was er mir zeigt? Die Satans Pläne für die letzte Zeit sind, dass er genau diese Frage des Sabbatsonntags den Menschen versucht aufzuzwingen. Er wird ein weltweites Gesetz erlassen. Wir werden es auch noch ein bisschen ausführlicher studieren. Ich denke, es wird an diesem Wochenende noch sein. Es wird am Ja, am Sonntagmorgen wird es sein. Ja, über das Sonntagsgesetz wird es sein. Es wird ein Gesetz geben, wo auf der ganzen Welt befohlen wird, beschlossen wird, dass alle Menschen den ersten Wochentag, den Sonntag, als Ruhetag heiligen müssen. Es wird einen wirtschaftlichen Boykott geben, Geldstrafen, Gefängnis, bis hin zu einem Todesurteil, wo gesagt wird, dass alle Menschen, alle Gläubigen, alle, die an Christus festhalten, alle an einem bestimmten Tag getötet werden sollen. Es wird der Höhepunkt werden dieses Kampfes. Ähnlich damals wie der Königin Esther, wo alle Juden an einem Tag umgebracht werden sollen. So wird es hier auch wiederkommen. Das sind so ein wenig von den Plänen Satans. Ganz kurz so da skizziert. Aber nicht nur Satan wirkt ja, Gott wirkt auch. Was sind die Reaktionen Gottes, die Pläne Gottes? Gott wird natürlich zuerst den Schutz geben. Seinem Volk, uns, wird er einen Schutz geben. Denn wir sind ja eigentlich rein äußerlich gesehen diesen anderen Mächten komplett ausgeliefert. Wir haben äußerlich keine Chance. Genauso wie damals die Juden keine Chance hatten gegenüber den anderen Mächten. Aber Gott wird uns beschützen. Und Gott ist stärker als alle Mächte der Finsternis. Und er hat uns seinen Schutz zugesagt. Gott wird natürlich dann auch wirken durch uns. Den lauten Ruf wird er schicken. Den Heiligen Geist besonders. Den Spätregen. Gott wird die Plagen schicken. Und die Plagen sind Gottes Antwort auf das, was die Menschen tun. Und durch die Plagen werden die Ungläubigen mit sich selbst beschäftigt sein. Und dann wird dieser Druck nachlassen, der auf den Gläubigen denn lastet. Und natürlich der Höhepunkt, was Gott tun wird, dass Jesus wiederkommen wird. Denn genau an dem Tag, den sie festsetzen werden, um alle Gläubigen umzubringen, an einem Tag, genau an dem Tag, wird Jesus wiederkommen in der Wolken des Himmels, um uns zu befreien. Das heißt, Satan wirkt natürlich stark, mächtig. Und nach außen hin wirkt er sehr stark. Aber Gott wirkt noch mehr. Und das Schöne ist, wir wissen jetzt schon, wer am Ende den Sieg haben wird. Und wenn wir das vorher schon wissen, dann ist es auch einfach, sich zu entscheiden. Natürlich entscheide ich mich für den Sieger. Warum haben manche Furcht vor den kommenden Ereignissen? Was meint ihr? Warum haben manche Furcht vor den kommenden Ereignissen? Schwacher Glaube, ja. Ja. Es könnte daran liegen, dass man einen schwachen Glauben hat, keine Verbindung zu Jesus hat. Es könnte noch ein Grund, was könnte noch mehr Gründe sein? Nicht, man fühlt sich nicht vorbereitet. Ja. Was noch? Kein Vertrauen, ja. Was vielleicht noch? Zweifel, ja. Genau.
Weil ich nicht von einer falschen Verkündigung, es wird dauernd von den negativen Einflüssen überreden, ohne für richtig darzustellen, dass Gott in Wirklichkeit das im Glück macht.
Ja, richtig. Könnte genau an dieser falschen Vorstellung, an der falschen Verkündigung liegen, ganz genau, richtig. Genau. Ich habe auch einiges von dem, was ihr jetzt gesagt habt, mal zusammengefasst. Es könnte auch die Unwissenheit sein. Wenn ich starke Zahnschmerzen habe und ich den Zahnarztbesuch schon lange rausgezögert habe und ich nicht weiß, was der Zahnarzt machen wird, ob er mir den Zahn ziehen will oder was er noch sonst noch machen wird, dann habe ich Angst davor. Aber wenn ich genau weiß, was ist, was kommt, dann kann ich damit besser umgehen. Unwissenheit vor den letzten Dingen kann manchmal Angst verursachen, Ängste verursachen. Wenn ich nur so einen Nebel sehe, irgendetwas, was da kommt, irgendwas Schreckliches kommt auf mich zu, aber ich weiß nicht genau was, das macht Angst. Wenn ich mich aber damit auseinandersetze und dann sehe, es ist ja gar nicht so, und viele Dinge, die ich befürchtet habe, sind ja vielleicht gar nicht so, wie sie wirklich da stehen, dann kann ich auch Angst überwinden. Zweitens, was hier auch gesagt wurde, vielleicht sind wir nicht vorbereitet oder wir fühlen uns nicht vorbereitet. Und wenn das der Grund ist, dann sollten wir schleunigst überlegen, was kann ich denn tun, um das zu verändern? Drittens, sie sehen zu sehr auf die Macht Satans, was du gesagt hast. Ja? Das heißt, es wurde schon so oft verkündigt von den negativen Dingen, dass man immer nur das Negative sieht. Und dann kriegt man Angst davor. Ja. Und da ist einfach ganz wichtig, gerade wenn man mal einen großen Kampf liest, oder auch das Buch Christus kommt bald, ja, oder auch andere Bücher, da auch zu sehen, die herrlichen Verheißungen, die Gott uns gegeben hat, gerade für die Endzeit. Und auch, was ihr gesagt habt, sie vertrauen zu wenig auf den Verheißungen Gottes, die Zusagen, dass er uns sicher durch diese Zeit entbringen wird, wenn wir uns auch vorbereiten. Ja. Gott hat uns Verheißungen und Zusagen gegeben für diese letzte Zeit. Ja. Und warum können wir mit Freude und mit Zuversicht den kommenden Ereignissen entgegengehen? Ja, weil wir um den Schutz wissen. Was noch? Weil Jesus der Sieger ist, ja. Richtig, genau. Das ist das ganz entscheidende Punkt, denn Jesu Wiederkunft steht dann unmittelbar bevor. Denn diese letzten Ereignisse kann man gut vergleichen, vergleicht Paulus auch mit den Wehen einer schwangeren Frau. Und Wehen sind schmerzhaft, natürlich. Aber was kommt denn danach? Und wenn diese Dinge anfangen, dann wissen wir, nur noch wenige Wochen, dann ist Jesus da, dann sehen wir ihn. Und dann beginnt die Herrlichkeit. Es gibt einen schönen Text, Lukas 21, Vers 28. Dort heißt es, seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Ja. Das sind Marksteine, von denen ich am Anfang gesprochen habe. Und wir wissen, was danach kommt. Durch die Ereignisse selbst kann durchaus sein, dass die nicht immer nur positive Gefühle hervorbringen. Das ist auch ganz normal. Aber das Schöne ist, ich weiß, was danach kommt. Jesus kommt. Wir haben einige biblische Beispiele auch, die eigentlich so ein Typus sind auf das, was in der letzten Zeit kommt. Ach, hier habe ich noch ein Bild von Jesu Wiederkunft. Biblische Beispiele. Das sind einmal Schadrach, Meschach und Abednego. In Daniel 3. Eigentlich war ihr Glaube gefordert. Sie sollten dieses Standbild anbeten. Übrigens, wir haben fast die gleichen Begriffe wie in der Offenbarung auch. Wir haben hier ein Bild, das Bild soll angebetet werden, ein allgemeiner Befehl. Und wer das Bild des Königs hier nicht anbetet, der soll getötet werden. Und es kostete Mut für die drei, stehen zu bleiben. Und sie sind stehen geblieben. Und ich weiß nicht, welche Gefühle sie dabei hatten, als sie zum König sagten, wir müssen dir gar nicht antworten, wir werden so oder so nicht niederfallen. Und sie haben gesagt, und wir wissen nicht, ob Gott uns errettet. Er kann es tun, wenn er will, aus seiner Hand erretten, König, weil unser Gott der echte Gott ist, der einzige Gott ist, der wahre Gott ist. Aber selbst wenn er es nicht tut, dann wollen wir doch dein Bild nicht anbeten. Sie sind standhaft geblieben. Und Gott hat sie nicht bewahrt davor, dass sie in den feurigen Ofen geworfen wurden. Er hat sie nicht davor bewahrt. Aber was ist passiert? Christus war mitten unter ihnen. Ich glaube, sie waren Jesus noch nie so nah wie in dem Moment. Mitten im Feuer. Und das Einzige, was verbrannte im Feuer, das waren ihre Fesseln. Denn sie wurden gefesselt reingeworfen, kam frei wieder raus. Ja. Und wir müssen auch am Ende durch eine Art Feuer gehen. Natürlich, es ist ein Feuer. Aber dieses Feuer wird uns läutern, uns frei machen. Es ist so, es ist eigentlich immer so, Gott befreit uns nicht, bevor wir uns entscheiden, ihm treu zu sein. Es geht immer erst darum, dass wir uns entscheiden, ich entscheide mich für den geraden Weg. Ich entscheide mich dafür, Gott treu zu bleiben. Und wenn ich mich dafür entschieden habe, dann ist Gott da und wirkt und hilft und öffnet Türen. Die Türen öffnet er aber erst nach meiner Entscheidung. Das macht er, um unseren Glauben zu stärken, um unseren Glauben zu prüfen, unser Vertrauen zu ihm. Sie wurden hineingeworfen und Gott hat sie befreit. Genauso wird es am Ende auch kommen. Es wird ein Bild des Tieres sein. Wer es nicht anbetet, soll getötet werden. Und es wird dieser Tag kommen, wo alle getötet werden sollen. Aber an dem Tag wird der Tag der Wiederkunft Jesu sein. Und es wird ein Siegestag sein. Da wird der dunkelste Punkt der Weltgeschichte, wo man eigentlich denkt, es ist alles aus, wird direkt darauf der schönste, herrlichste Moment der Weltgeschichte folgen. Werden wir ein Wechselbad der Gefühle durchmachen in diesen Tagen. Ein anderes Beispiel, der Auszug aus Ägypten. 2. Mose 12 beschrieben. Es sah auch für Gottes Volk, für Israel nicht gut aus. Und Gott hat mächtig gewirkt. Er hat Plagen gesandt über Ägypten, um sein Volk zu befreien. Und als Moses erst hinging und bat den Pharao, lass mein Volk ziehen, da ist der Pharao böse geworden. Was hat der Pharao gemacht? Er hat Israel noch mehr bedrängt. Das heißt, dem Tag der Befreiung ging einige Wochen und Monate, einige Wochen damals, der stärkeren Bedrängung voraus, wo auch dieser Kampf auf einen Höhepunkt zulief, aber Gott dann sein Volk befreit hat. Das Schöne war, dass Gott dem Mose schon sagte, vorher schon sagte, Pharao wird es nicht tun, aber am Ende wird er mit starker Hand gezwungen, doch das Volk ziehen lassen. Also Mose wusste schon von Anfang an, er wird sein Herz verstocken, aber am Ende wird doch der Sieg stehen, Gott wird sein Volk befreien. Und das Gleiche dürfen wir auch wissen. Wir dürfen wissen, es gibt Schwierigkeiten, aber Gott führt uns hindurch. Und am Ende wird der Sieg stehen von Gottes Gemeinde, von Jesus Christus. Noch ein Beispiel, wir könnten hier sehr viele Beispiele anführen, von Petrus in der Apostelgeschichte 12. Petrus war gefangen und er rechnete mit dem Tod. Jakobus war schon hingerichtet worden. Und am nächsten Tag wäre er dran gewesen. Todesurteil. Die Gemeinde betet. Die Gemeinde ist schwach. Und da kommt der Engel in der Nacht und befreit Petrus. Tag der Befreiung. Wo Gott wirkt, was Gott tut. Da können noch so viele Dämonen und noch so viele Kräfte Satans da sein. Was Gott tut, geschieht. Und wenn er schützt, dann ist der Schutz da. Und wenn er befreit, dann sind wir wirklich befreit. Und deswegen dürfen wir Vertrauen haben zu Jesus. Aber das Vertrauen kommt nicht von selbst. Wenn wir in dieser Situation, wenn wir in der Endzeit stehen, dieses Vertrauen haben wollen, wir brauchen dann ein festes Vertrauen zu Jesus, dann bedeutet das, dass wir jetzt schon unser Vertrauen zu ihm stärken. Und wie können wir das tun? Wir können unser Vertrauen stärken, indem wir Erfahrungen mit ihm machen. Indem wir erleben, wie Gott jetzt schon wirkt. In Kleinigkeiten. Und wisst ihr, wo er am meisten wirkt, wo man die besten Erfahrungen machen kann? Wenn wir sein Wort weitergeben. Wenn wir von Jesus zeugen. Wir hatten in der vorletzten Woche, nee, der Woche davor war das, der Woche vor Ostern hatten wir bei uns in Heilbronn eine Jugendevangelisation, Jugendaktionswoche. In Heilbronn, von ganz Baden-Württemberg, waren über 80 Jugendliche zusammen und sind auf die Straße gegangen und haben verkündigt. Und am Abend hatten wir Vorträge mit Bernhard Bleil und es war wirklich unglaublich, wie viele Erfahrungen wir in dieser Woche mit Gott gemacht haben. Wie die Jugendlichen zusammengekommen sind, da hat man in jeder Ecke immer wieder Gebetsgemeinschaften und Gebetsgruppen gebildet und wie sie rausgegangen sind und begeistert waren und am ersten Abend kamen 28 Jugendliche von der Straße. Am zweiten Abend kamen 44. Und am dritten Abend kamen 70 Jugendliche. Und der Saal war schon überfüllt. Und dann kamen am nächsten Sabbat zum Gottesdienst kamen dann schon über 20 Jugendliche von der Woche zum Gottesdienst. Und da hat man eine Taufe gehabt und da hat der Bernhard Bleil einen Aufruf gemacht und da kamen 20 nach vorne. Davon waren 7, die von der Woche das erste Mal da waren. die ihr Leben Jesus übergeben wollten. Ja, und eine ganze Reihe von denen sind jetzt immer noch mit uns in Kontakt. Die kommen zu Jugendstunden, zum Gottesdienst. Und die Jugendlichen haben solche Erfahrungen mit Gott gemacht in dieser Woche. Die waren so begeistert gewesen. Das ist wirklich, ich habe auch diese Woche mit ihnen zusammen erlebt. Das war wirklich unglaublich ermutigend. Und hier wurde von den Jugendlichen gleich schon ihr Denken und ihr ganzes Streben darauf ausgerichtet, es lohnt sich für Jesus zu zeugen. Es begeistert mich selbst und den anderen. Die besten Erfahrungen könnt ihr machen, wenn ihr euch für Jesus einsetzt. Wenn wir uns nur hinsetzen und konsumieren, dann mag das zwar angenehm sein, aber es wird sich wenig bewegen in unserem Leben. Es wird sich nur dann was bewegen, wenn wir aktiv werden für Jesus. Auf Jesus schauen. Es ist möglich, dass wir unsere Aufmerksamkeit auf die Krise lenken, statt auf den Herrn der Krise, Christus. Wir können uns derart auf die Not fixieren, dass wir die Befreiung verpassen. Wir können wie gebannt auf das Leid schauen und darüber die Verheißungen vergessen. Es ist wichtig, über den Feind Bescheid zu wissen. Aber noch wichtiger ist, vollkommenes Vertrauen zu dem kommenden Befreier zu haben. Ich habe noch drei Verheißungen hier aufgeschrieben, die wir im großen Kampf geschrieben haben, die uns Mut machen sollen und können. Es heißt hier, Gottes Volk wird nicht frei von Leiden sein, aber während man es verfolgt und bedrängt, während es Entbehrung erträgt und Hunger leidet, wird es doch nicht umkommen. Gott, der für Elia sorgte, wird an keinem seiner sich selbst aufopfernden Kinder vorübergehen. Der die Haare auf ihrem Häuptern zählt, wird für sie sorgen. Und zur Zeit der Teuerung werden sie genug haben. Während die Gottlosen verhungern und an solchen zugrunde gehen, beschützen Engel die Gerechten und befriedigen deren Bedürfnisse. Ist das nicht wunderbar? Das heißt, wir müssen nicht für unsere Bedürfnisse sorgen. Das können wir gar nicht. Wir sind gar nicht in der Lage dazu in der Endzeit. Es geht darum, dass wir uns einsetzen für Gott und sein Werk. Denn der laute Ruf kommt dann, wenn wir denn Gottes Wort verkündigen, noch stärker. Und wenn wir uns für Gottes Werk einsetzen, dann wird Gott sich für unsere Sicherheit einsetzen. Und wie? Wenn Engel kommen. Wenn uns versorgen. Gott hat viele Möglichkeiten. Da habe ich letztens eine Geschichte gehört, da war jemand in Rumänien im Gefängnis. Ein Christ, wegen des Glaubens. Und sie wollten ihn eigentlich zu Tode bringen dort. Sie haben ihn in eine Zelle gesperrt und sie haben ihm nichts zu essen gegeben. Und sie haben damit gerechnet, dass er dann irgendwann sterben wird, aber siehe da, der starb nicht. Und dann war es irgendwie so, dass nachher rausgekommen ist, ich weiß nicht mehr genau, wie das war, wie die Geschichte ausgegangen ist, aber es ist nachher rausgekommen, als sie merkten, er stirbt nicht, als seine Zeit wo um war, aus dem Gefängnis wieder rauszukommen, da haben sie entdeckt, dass in dem Raum ein Loch war. Und durch das Loch kam immer eine Katze gelaufen. Und hat der Gefängnisdirektor abgewartet, hat gemerkt, dass da eine Katze reinkam. Und dann hat er gesagt, das ist ja meine Katze. Und er hat die Katze immer das Brot vom Gefängnisdirektor gestohlen und hat es dem Gefangenen in die Zelle gebracht. Ja. Das heißt also, dann hat der Direktor, der eigentlich den Tod des Häftlings herbeiführen wollte, mit seinem eigenen Brot den Häftling versorgt. Seine eigene Katze war es. Also kann Gott Wunder tun. Und Gott wird Wunder tun. Ich bin überzeugt, je mehr wir in die Endzeit reinkommen, desto mehr wird Gott Wunder tun. Nicht nur Satan wird mächtig wirken, Gott wird noch viel mehr Wunder tun. Wir kommen in eine Zeit rein, wenn der Spätregen ausgegossen wird, wo Gott mächtig wirken wird. Auch wieder mit Zeichen und Wundern. Und er wird uns versorgen. Wie er Elia versorgt hat mit Raben, so wird er uns auch versorgen. Es heißt hier, wir werden durchaus auch manchmal auch Entbehrungen ertragen und Hunger leiden, aber wir werden nicht umkommen. Er wird für uns sorgen. Der ihnen anvertrauten Aufgabe getreu wachen die himmlischen Wächter, die Engel, auch in Zukunft, obwohl ein allgemeines Gebot die Zeit bestimmt hat, da diejenigen, die Gottes Gebote halten, umgebracht werden sollen, so werden doch ihre Feinde in manchen Fällen dem Erlass zuvorkommen wollen und versuchen, sie zu töten. Aber niemand kann an den mächtigen Wächtern vorbeikommen, die jede Seele bewahren. Einige werden auf ihrer Flucht aus den Städten und Dörfern angegriffen. Doch die gegen sie erhobenen Schwerter zerbrechen und fallen machtlos wie ein Strohhalm zu Boden. Andere werden von Engeln in der Gestalt von Kriegern verteidigt. Gott wird Wunder wirken. Gott wird für uns eintreten. Gott wird uns beschützen und den Sieg schenken. Das alle Zeiten überschauende Auge Gottes war auf die Entscheidungsstunde gerichtet, der die Kinder Gottes begegnen müssen, wenn die irdischen Mächte sich gegen sie aufstellen. Den gefangenen Verbannten gleich werden sie sich fürchten vor dem Tod durch Hunger oder Gewalt. Aber der Heilige, der das Rote Meer vor Israel teilte, wird seine gewaltige Macht offenbaren und ihre Gefangenschaft wenden. Und so können Sie noch viele Zitate hier anführen, wo Gott sagt, er ist bei uns, er wird uns führen, er wird uns stärken. Und ich bin überzeugt, wenn einige schon mal zu mir gesagt haben, ja, das stimmt zwar alles, dass Gottes Gemeinde den Sieg haben wird, aber die Frage ist, werde ich standhaft bleiben? Meine Lieben, ich bin überzeugt, kein einziger von uns wird aus eigener Kraft am Ende standhaft bleiben können. Niemand. Keiner. Die einzige Sicherheit, die wir haben, liegt darin, mit Jesus verbunden zu sein. Durch die Kraft Jesu zu leben. Und wir werden genau in dieser Zeit dann ja auch viel mehr von ihm abhängig sein. Dann werden wir jede Minute, jede Sekunde von ihm abhängig sein. Und das wird eine Zeit der geistlichen Erfrischung, Erweckung und der tiefen Hingabe und Beziehung zu Jesus sein. Ich bin gespannt, was wir in den nächsten Tagen noch zusammen studieren werden. Morgen wird das Thema sein, morgen Vormittag im Gottesdienst, die letzte Generation. Die Frage ist, haben wir Hinweise darauf, wie das mit der zeitlichen Einordnung aussieht? Wir haben heute Abend davon gehört, dass Gott manche Marksteine gesetzt hat. Gibt es auch zeitliche Hinweise? Natürlich, Tag und Stunde kann ich euch morgen auch nicht verkündigen. Aber könnte es sein, dass Gott uns in seinem Wort deutlich machen will, dass wir die letzte Generation sind? Da werden wir morgen in der Predigt ein bisschen mehr drüber hören. Amen.